SWR Kultur. Jazz.
Ohne Medienkombis wie Grammophon, Schallplatte, Rundfunk, Radiogerät, Kamera, Film, da wäre Jazz nicht zu der Musik des 20. Jahrhunderts geworden, eine, die im 21. dann durch die Kombi Computer-Internet total global geworden ist. Zwischen Mensch und Medium freilich, da knirschte es immer wieder auch mal, mit oft erstaunlichen Folgen und Erfolgen. Hallo und willkommen zu Noten aus Nöten, einem Streifzug durch die Jazz-Mediengeschichte, begrüßt Sie Henry Altmann. Schon die lange Zeit als erste geltende Jazzaufnahme läuft irgendwie aus der Rille. Im Januar 1917 schickt die Columbia die eben gehörte Original Dixieland Jazz Band, den damals heißesten Act der USA, in ein New Yorker Studio. Die Tonings dort aber äußern Bedenken, man bringt die Aufnahmen nicht heraus. Prompt schlägt die Konkurrenz zu, die Victor bittet im Februar wieder ins Studio und 7 Tage nach dieser Aufnahme ist die Platte dann für 75 Cent das Stück im Handel. Fortan führen live und aufgenommene Musik eine Art von Doppelexistenz. Das Werk trenne sich von seinem Schöpfer, schreibt dazu 1935 der Kulturphilosoph Walter Benjamin. Aufnahmen sind ja grundsätzlich ein Surrogat von Wirklichkeit, erst recht die frühen. Aber dennoch, als Louis Armstrong 1926 heimlich bei einer anderen als seiner Plattenfirma aufnimmt, fällt das durch seine charakteristische Stimme sofort auf. Armstrongs Antwort auf die Vorwürfe: Keine Ahnung, wer das war, aber ich tu's nie wieder. Auch sonst ist die frühe Aufnahmegeschichte des Jazz voller Verrenkungen. Armstrongs Manager Tony Rockwell etwa muss dem Schlagzeuger Sooty Singleton die Snare Drum bei der Aufnahme von Muggles direkt vors Mikro halten, damit dessen Besenspiel überhaupt zu hören ist. Und der Produzent John Hammond erinnert sich an Count Basies 1936er Aufnahme von O Lady Be Good.
Das Studio war so klein, dass wir ohne Bassdrum spielen mussten. Wir hatten nur ein Mikrofon und ich wollte, dass man Walter Pages Bass hörte.
Den hört man. Und damit löst auch auf Schallplatte der musikalisch mobilere Kontrabass die lautere Tuba im Jazz ab. Gracie Band mit Bass in Oh Lady Be Good 1936. In jenen Jahren wird in den USA erstmals mehr aufgenommene als gedruckte Musik verkauft. Der Phonograph, wie das Grammophon dort heißt, ersetzt in den Haushalten zunehmend das Klavier. Das hat auch Auswirkungen im Jazz. Jazzmusiker lernen nämlich nun von Schallplatten, klauen aber auch daraus. Red Nichols etwa nutzt 1924 ein transkribiertes Big Spiderbeck-Solo über Jazz Me Blues für eine Aufnahme mit einer anderen Band. Ein weiteres, für den Jazz eminentes Medium geht kurz zuvor on air. In Pittsburgh nimmt 1920 der erste kommerzielle Radiosender den Betrieb auf. Auch hier nicht ohne Pairing, eines für Sparfüchse. Um Rundfunk zu hören, braucht man ein Empfangsgerät. Ein solches Radio kostet damals eine stattliche Summe, $100. Ein Grammophon nur in Anführungszeichen 75. Platten aber schlagen mit 50 bis 75 Cent zu Buche, der Radioempfang aber ist kostenfrei. 1925 gibt es schon 71 Radiosender in den USA. Medienunternehmen wie NBC, CBS, ABC oder die Paramount können über ein Netz von Stationen das ganze Land mit dem gleichen Programm versorgen. Hautfarbe kann man im Radio nicht sehen. Dennoch wird für ein weißes und ein schwarzes Publikum gesendet, mit zum Teil bizarren Auswüchsen. Eine der populärsten Radiosendungen ist Amos & Andy, eine von 1928 bis 1960 laufende Blackfaced-Comedy mit einem Themesong aus dem hochrassistischen Film Birth of a Nation. Das verbale Blackfacing der Protagonisten wird 1930 zum Optischen, als RKO Pictures einen Amos & Andy-Film produziert. Aber um authentisch zu wirken, müssen auch ein paar Afroamerikaner ins Bild und dazu gehört die Band von Duke Ellington. Thank you. Rundfunkübertragungen aus dem New Yorker Cotton Club steigern Ende der 1920er Jahre enorm den Bekanntheitsgrad der Ellington Band. Auch Kamera und Tonfilm, seit dem Erfolg von The Jazz Singer 1927 das dritte für den Jazz wichtige Medienpaar, nutzt der Duke früh 1929 im Kurzfilm Black and Tan Fantasy, ein Jahr darauf mit dem eben gehörten Old Man Blues im Amos and Andy Film. Damit verbreitet er zugleich publikumswirksam sein Image als perfekt gekleideter Dandy. Glenn Miller spielt dann ein Jahrzehnt später virtuos auf der Medienklaviatur. Sein Gig im Glen Island Casino deckt 1938 zwar nicht die Kosten der Band, aber Radiosendungen von dort machen sie, wie zuvor schon Benny Goodman, landesweit bekannt. Eine bandeigene PR-Abteilung sorgt für Nachschub. Spielt die Miller Band in einem Film mit, gibt es die entsprechenden Stücke auf Platte zu kaufen, geht sie auf Tournee, wird das entsprechend von Radio Airplay begleitet. Der Signature- oder Theme-Song einer Band, der wird zum entscheidenden Identifikationskriterium. Big-Band-Lieder wie Paul Whiteman, die im Radio anfangs nicht spielen wollen, werden bald mit sinkender Popularität belehrt und bekehrt. Einer aber wird zum Opfer des Mediums Schallplatte. Illinois Jacquet's Solo in Lionel Hamptons Flying Home wird so berühmt, dass es die Fans bei jedem Gig hören wollen, und zwar genau das von der Platte. Also muss sich der Saxophonist sein eigenes Solo herunterhören und notengetreu wiedergeben. Illinois Jacquet und sein berühmtes Flying Home von 1942. Im gleichen Jahr beginnt in den USA ein folgenschwerer Streik. James Cesar Petrillo, der Präsident der American Federation of Musicians, befürchtet, dass die Mechanisierung der Musik, heißt die seit den 1930er Jahren florierenden Jukeboxen und Platten, Live-Musiker arbeitslos macht und fordert mehr Geld für die miserabel bezahlte Studioarbeit. Nach 2 Jahren knicken die 5 marktbeherrschenden Plattenfirmen zwar ein, in der Zwischenzeit aber haben sie sich auf gewerkschaftlich nicht gebundene Musiker aus R&B, Country und auf A-Cappella-Aufnahmen verlegt. Und wieder spielt die Technik mit, Verstärker ermöglichen bald auch kleinen Bands große Säle zu bespielen, wozu also soll ein Veranstalter teure Big Bands bezahlen? Im Dezember 1948 sind 8 der 10 bekanntesten Ensembles Geschichte. Die Musiker haben sich ein Ei ins Nest gelegt. Eines freilich, das einen Jazz-Kuckuck ausbrütet. Dass der Bebop die Jazzwelt so überrascht, hat auch mediale Ursachen. Zum einen gibt es durch den Record Ban kaum Aufnahmen der neuen Musik, zum anderen aber Musiker, die Zeit haben, was Neues auszuprobieren. Außerdem müssen Clubbetreiber für die Kunstmusik Bebop geringere Abgaben entrichten als für Swing-Tanz-Veranstaltungen.
Mm-hmm.
Dizzy Atmosphere, Charlie Parker und Dizzy Gillespie in der Carnegie Hall 1947. Ab jener Zeit erscheinen häufiger solche Live-Aufnahmen, getragen von einer Verlegenheitslösung aus der Kriegswirtschaft, Vinyl. Das dafür nötige PVC ist nämlich viel billiger als die Naturharz-Shellacks, weniger zerbrechlich, mehr Musik passt auch drauf und ein Konzert mitzuschneiden, das kostet weniger als ein Studio zu buchen. Nach einem heftigen Formatkrieg, der Battle of the Speeds, etablieren sich schließlich 12-Zoll LPs mit 33,5 und 7-Zoll Singles mit 45 Umdrehungen pro Minute. Der berühmte 3-Minuten-Song, in den ein Solist alles reinquetschen muss, der bleibt fortan den Singles allein. Auf der Langspielplatte kann sich der Künstler nun ausbreiten. Mitte der 1950er Jahre entdeckt Miles Davis dann diese Alben als Gesamtkunstwerk und wünscht dafür volle Entscheidungsgewalt, und zwar in Bild und Ton. Der Konflikt mit seinem Prestige-Label-Chef ist vorprogrammiert. Miles starrt Barry Weinstock ausdruckslos an, dieser lächelt süßlich zurück, 20 Minuten lang fällt kein einziges Wort. Das Ergebnis dieser Konferenz: der schon zu einem anderen Label gewechselte Miles erfüllt seinen Vertrag, errattert aber in 2 Sessions Material für 4 Alben runter und setzt damit einen Milestone, einen Meilenstein. Thank you. Die ersten Trompetentöne von When Lights Are Low fallen mit dem ausklingenden Becken von Tune Up zusammen. Manchmal hört man sogar Musikergespräche. Miles Davis handhabt 1956 seine Studio-Sessions so, als ob er mit der Band auf der Bühne stünde. Das geht, weil mittlerweile Tonbänder laufen. Ein Jahr später macht ihm bei einer Aufnahme das ungewohnte Flügelhorn Probleme. Aber er hat ja noch Miles 2, Miles 3, Miles 4 und so weiter am Start. Bis zu 6 Versionen, sogenannte Overdubs, spielt der Trompeter für das Album Miles Ahead ein. Lament, einer von 6 Miles Davison auf dem Album Miles Ahead 1957. Die sogenannte Post-Production, also das Schneiden, Overdubbing und die Klangbearbeitung, das ist ein Jahrzehnt später fester Bestandteil des Aufnahmeprozesses. Hat man früher Sachen mangels Aufnahmequalität nicht gehört, hört man nun Sachen, die so gar nicht stattgefunden haben. Wes Montgomery ist ein begnadeter Solist, aber er kann keine Noten und fühlt sich nur in der kleinen Combo wohl. Also lässt sein Label Arrangeure wie Klaus Ogerman oder Don Zebeski darüber große Orchesterarrangements schreiben. Als der Gitarrist dann zum Label A&M wechselt, bekommt der Saxophonist Stan Getz Bandbackings vorgesetzt, die mal für Montgomery aufgenommen wurden. Und als der 1968 plötzlich stirbt, motzt Montgomerys Label 3 Jahre alte Combo-Aufnahmen posthum mit einer Big Band auf. Thank you. Portrait of Jenny, Wes Montgomery 1968, posthum mit einem Orchester, das er nie gesehen hat. Mit dem letzten Titel in Jazz auf SWR Kultur, da überschreiten wir dann tatsächlich Zeit und Raum. In seinem Film Bird will Clint Eastwood 1988 den Saxophonisten Charlie Parker dem Publikum näher bringen. Doch die klangtechnisch schlechten Aufnahmen, die Parkers Witwe zur Verfügung stellt, die würden die Wirkung schmälern. Epigonen des Bobmeisters gab es ja viele, auf dem Soundtrack springt auf drei Titeln Charles McPherson ein. Aber wer ist besser als das Original? Also wird per Computer die Original-Saxophonspur Parkers herausdestilliert und aufpoliert, aktuelle Musiker nehmen dazu die Begleitung neu auf. Im Rechner mit Internetzugang, da sitzen heute dann alle Medien, Zeiten und Orte in einem Gehäuse zusammen, Produktion und Reproduktion, Distribution und Rezeption. Im Walter Benjaminschen Sinn hat sich die Musik damit nicht nur von ihren Schöpfern, sondern auch von ihren Medien emanzipiert. Aller technischen Entwicklung zum Trotz aber ist eines geblieben, sie entsteht immer noch hinter den Ohren. Damit danke fürs Zuhören und einen schönen Abend noch. Im Studio war Henry Altmann.